Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV das Comeback des Jahres. Und damit meine ich nicht meinen Gast, der ausnahmsweise erst an zweiter Stelle kommt. Damit meine ich die Rückkehr des Jahres. Die Rückkehr der Schweiz an den Kapitalmarkt. Die Rückkehr von Schweizer Aktien in die Brokeranwendung und natürlich auch in den Scalable Broker. Und wen könnte ich dazu besser begrüßen als meinen Kanalmitgründer und jetzigen Chief Economist von Scalable, Christian Röhl. Hallo Christian.
Hallo.
So, wir zwei mal wieder und wir zwei zu einem Thema, was es wirklich in sich hat, was wir über mehrere Jahre lang bedauert haben, was da eigentlich so passiert ist und was da eigentlich so passiert ist und welche Chancen auf euch lauern, welche drei Aktien wir ausgesucht haben, die unbedingt vorgestellt werden müssen, welche Einzelaktie wir ausgesucht haben, weil sie einfach schön ist, um vorgestellt zu werden und welche Möglichkeiten ihr in den nächsten Wochen habt, auch darauf einzuwirken, welche Schweizer Aktien wir noch besprechen. Das gibt's gleich, nachdem euch Christian gleich ganz kurz etwas über die Risiken mit auf den Weg gegeben hat, nämlich jetzt.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und nachdem der Disclaimer jetzt vorbei ist, Christian, kommen wir zu dem Thema die Schweiz. Sie ist wieder da. Eines der tollsten Länder dieser Welt, eines der schönsten Länder dieser Welt, eines der Länder mit den coolsten Fahnen, die man nur haben kann. Aber mit den merkwürdigsten Kapitalmarktbeziehungen, die es eben auch gab. Ich bin mir sicher, dass es verschiedene Zuschauer von uns auch nicht mehr so richtig verstanden haben, was zum Geier da eigentlich gelaufen ist. Und ich krieg's auch nicht so gut auf die Kette wie du. Von daher, warum soll ich es erklären, wenn du es besser kannst? Was war da los seit dem 1.7.2019?
Naja, Echtgeld TV gab's damals ja schon und wir haben es ja damals mitgekriegt. Es waren ja damals auch schon einige Schweizer Aktien im Echtgeld TV Depot. Es ist auch nicht ganz fair, der Schweiz alleine da irgendwie die Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern es war einfach eine festgefahrene Situation zwischen der Europäischen Union und der Schweiz, die 2019 verhandelt haben über ein sogenanntes institutionelles Rahmenabkommen, das regeln sollte, wie die Schweiz denn nun an bestimmten Aspekten des EU-Binnenmarktes teilnehmen würde. Da geht es insbesondere um Lohnthemen, relativ komplexe, detailreiche Themen und als Druckmittel im Rahmen dieser Verhandlungen hatte die EU dann die Schweizer Börsen eben nicht mehr unbefristet als gleichwertig zu den EU-Börsen anerkannt, was von der Schweiz natürlich als unglaublicher Affront interpretiert wurde, als bewusste Benachteiligung der Schweiz, etwa im Verhältnis auch zu den USA. Und dagegen müsse man den Schweizer Kapitalmarkt schützen, hieß es dann. Und das passierte, indem die Schweiz dann ihrerseits den Handel mit Schweizer Aktien an EU-Börsen untersagte, also nach dem Motto, wenn ihr glaubt, dass unsere Börse nicht mehr gleichwertig ist, dann wollen wir auch nicht mehr, dass unsere Aktien an euren Börsen gehandelt werden. Also sprich, der gesamte Orderflow in Schweizer Aktien von dort an nur an der Schweizer Börse. Wenn man aus Deutschland heraus Schweizer Aktien kaufen wollte, dann konnte man das nur noch in der Schweiz machen oder eben außerbörslich oder über aktienvertretende Zertifikate, sprich GDRs, ADRs, Depository Receipts, die weiterhin auch in Deutschland quotiert wurden. Aber man konnte eben nicht mehr die Originalaktien über deutsche Börsen erwerben. Und vor allem, man konnte ja auch nicht mehr die Originalaktien, die man hatte, über deutsche Börsen verkaufen. Und du hast ja, glaube ich, aus dieser Zeit auch noch einen Bestand in Nestlé im Depot, der jetzt einige Jahre nicht handelbar war.
Genau. Also das mit dem Handel ging dann teilweise dann irgendwie doch, hatte ich den Eindruck, aber es war sehr beschwerlich, es war irgendwie kompliziert und es hat ja auch dazu geführt, dass beispielsweise der Depotübertrag von unserem früheren Sponsor hin zum Scalable Depot nicht möglich war und die Aktien deswegen nicht im Scalable Depot sind, was ich jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen ändern kann. Die Frage ist, ob ich es überhaupt ändern werde, denn wenn wir jetzt mal direkt dort einsteigen bei der ersten Aktie, denn heute starten wir mal direkt mit Aktien, bevor wir uns noch ein bisschen weiter mit der Schweiz beschäftigen, das aber weiter hinten im Programm, dann sind wir bei der Nestlé angekommen und wenn man im Standardzeitraum nachschaut, dann ist es ab 2008 eben schon so, ja, dass es irgendwie so bei 50 Schweizer Franken zu starten scheint und sich dann eben vom Kurs her in den Bereich der 85, 86, da notiert die Aktie im Moment Schweizer Franken, hinentwickelt hat. Wenn man dann sich anschaut, wie kumulierte Dividenden eigentlich aussehen, insbesondere wie das Ganze unter einer Gross Total Return Berechnung aussieht, dann sieht es schon ein bisschen freundlich aus, aber eigentlich kommt man auch da zu dem Ergebnis, naja, also so richtig doll war das eigentlich nicht, vor allen Dingen, weil man eben auch an dem Chart, Christian, sieht, dass so ab 2022 irgendwie richtig Sand im Getriebe von Nestlé gewesen sein muss, was ehrlicherweise ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass in meinem Eindruck ja der Sand schon ein bisschen länger da war, aber insbesondere ab 2022 sieht man es eben auch im Kurs.
Ja, also ich denke mal, wenn man so in der Finanzkrise in eine Nestlé eingestiegen ist und man hat die Aktie einfach gehalten, man hat seine Dividenden kassiert, wir kommen hinterher auch noch auf das Thema der Währung, da wird man sich bis 2022 nicht großartig beschwert haben. Und was so das letzte Stück dieser Wegstrecke dann angeht, so 2017 bis 2022, das haben wir ja auch hier bei Echtgeld TV sehr ausführlich begleitet. Zunächst damals dieser hoffnungsvolle Anfang von Ulf-Marc Schneider, der von Fresenius kam und bei Nestlé als CEO in sehr kurzer Zeit sehr viel angestoßen hat, auch was Portfoliobereinigung angeht. Da hat die Aktie ja dann auch innerhalb recht kurzer Zeit 40% zugelegt, was für einen solchen Koloss in einem defensiven Geschäft ja höchst unwahrscheinlich ist normalerweise. Und man sieht das ja auch im Chart, wie dann diese Ausbrüche da sind. Dann kam Corona, was ja für das Unternehmen mit Blick auf Lieferketten, aber auch mit Blick auf Arbeitssicherheit in den Produktionsstätten eine ganz besondere Herausforderung war, die man gut gemeistert hat. Danach die Inflation, wo man zunächst schauen musste, dass man gestiegene Inputkosten auch an den Markt weitergeben konnte. Auch das hat funktioniert, aber als 2022 dann allmählich so eine Normalisierung einsetzte, hat man dann eben leider doch feststellen müssen, dass man nach diesen hohen Preisen eben dann auch das Volumenwachstum nicht mehr hingekriegt hat. Das sehen wir bei vielen defensiven Konsumwerten, dass man an der Preisschraube ordentlich gedreht hat, aber dass das inzwischen gleichzeitig am Absatz verloren geht, dass das Geschäft stagniert. Dazu kommen bei Nestlé eben noch weitere Baustellen. Es ist ja ein Unternehmen, was in sehr vielen verschiedenen Bereichen tätig ist. Man nimmt halt häufig dann so Convenience Food wahr, man nimmt die Kaffeesparte wahr, Wasser ist so ein Kritikpunkt, aber da gibt's eben auch noch eine Tiernahrungssparte, da gibt es die funktionale Ernährung, da gibt's die Nahrungsmittelergänzungspräparate und das ist zum Beispiel ein Wachstumsmarkt, den Nestlé auch aufgrund eigener Fehler und falscher Übernahmen komplett verschlafen hat. Und es fehlt somit etwas zum Kompensieren für die Schwächen, die man in diesem Geschäftsmodell insgesamt hat und die auch bei anderen Unternehmen zutage treten.
Und man sieht eben ein Unternehmen, wo man auf dieser Zahlenbetrachtung, die jetzt im Bild ist, das ein oder andere sehen kann, aber wo man natürlich auch auf eine Geschichte gucken muss, die 150 Jahre alt ist, die dazu geführt hat, dass man über 270.000 Menschen weltweit beschäftigt, dass man eben diese 90 Milliarden Schweizer Franken an Umsatz macht und damit der größte Lebensmittel- und Getränkehersteller der Welt ist. So. Und auch dieses Produktportfolio, 30 Marken, die mehr als 1 Milliarde Schweizer Franken Umsatz machen, hochgradig beeindruckend. Und dann lese ich sowas und denke mich wieder in das Unternehmen so ein bisschen ein und gucke mir dann die Sachen an und sehe dann eine Grafik mit vielen, vielen Zahlen und fange wie immer oben an zu lesen. Und sehe dann eben, dass der Umsatz in 2009 bei 100,5 Milliarden Schweizer Franken lag. Ja, und bis jetzt um 10% zurückgegangen ist. Also in den letzten 15 Jahren hat sich der Umsatz dann eben leicht ermäßigt. Du schüttelst mit dem Kopf, willst auf Korrekturmaßnahmen eingehen, aber das ist die Betrachtung, die man hier einfach bei einer losen Draufsicht hat.
Ja, du kannst auf einer losen Draufsicht, kannst auch auf eine Coca-Cola schauen, stellst auch fest, dass der Umsatz zurückgegangen ist, weil sie ihr Geschäftsmodell geändert hat. Und bei Nestlé war es ja bewusst auch ein Ziel, den Umsatz runterzubringen, indem man sich von Geschäften, die nach Meinung des Unternehmens nicht mehr zukunftsträchtig sind oder die man selber nicht mehr optimal entwickeln kann, getrennt hat. Man hat sich also von Teilen der Wassersparte getrennt. Man hat sich von sehr viel Süßwaren getrennt, gerade auch in den USA. Und das ist ja eine sinnvolle Portfoliobereinigung. Also wenn wir bei Nestlé über Zahlen sprechen, die beunruhigend sind, dann können wir über Margen sprechen oder wir können auch über Schulden sprechen, denn die Schulden haben natürlich in den letzten Jahren deutlich zugenommen, auch weil man Aktienrückkäufe getätigt hat, für die man nicht immer die ausreichende Ertragsqualität aus dem operativen Geschäft hatte, sondern man hat ja dann auch mal ein bisschen Aktien verkauft, nämlich die Beteiligung an L'Oréal, die musste ja dann auch herhalten, um gleich wieder dafür zu sorgen, dass man Aktien zurückkaufen konnte, während die Investitionen in das Geschäft ja dann auch nicht immer glücklich waren. Also ich erinnere mich, man hat irgendwann einen Spezialisten übernommen, der Präparate gegen Erdnussallergie platzieren wollte und das hat man, glaube ich, innerhalb von 2 Jahren weitgehend abgeschrieben. Das war also ein ziemliches Desaster und gleichzeitig, ich habe das eben schon erwähnt, bei den Nahrungsergänzungsmitteln konnte man halt schlichtweg zeitweise nicht liefern.
Also für mich, also auch wenn ich dem so zuhöre, was du zu den Aufräumarbeiten sagst, dann kommt es mir so ein bisschen vor, als wenn da jemand eine große Wohnung einfach mal umräumt, umbaut, vielleicht aus dem einen Zimmer, was vorher ein Billardzimmer war, auf einmal einen Fitnessraum macht und irgendwie sagt, jetzt muss das alles besser werden. Du hast die Margen angesprochen. Auf der Gross-Margin-Ebene sieht man eben einfach, dass von 2009 57% bis auf 2024 die Grossmarge auf 47% zurückgegangen ist, das heißt 10 Prozentpunkte weniger. Und wenn ich dann aufräume und dem zuhöre und dem folge, was du dann sagst, und man sagt nach dem Motto, man will das irgendwie alles ein bisschen besser machen, es war ein Ziel, den Umsatz zu senken, würde ich im Zweifel zwar noch alles hinnehmen. Ich sehe dann aber, dass sich in diesem Zuge von Arbeiten die Marge nicht verbessert, sondern im Grunde genommen bei 10,4 war es in 2009, bei 11,9 ist es jetzt. Das ist bezogen auf die Zeit und dessen, was auch gelaufen ist, empfinde ich das als in der Tat auch dann überraschend unbefriedigend. Und das, was ich jetzt zuletzt eben so gelesen habe, ist jetzt auch nicht so, dass ich für mich ableiten kann, dass in irgendeiner Form jetzt Nestlé total wachstumsoptimistisch in die Zukunft blickt. Ja,
wer tut das schon? Wer tut das in dieser Branche? Das darf man ja auch nicht vergessen. Die gesamte Branche Lebensmittelindustrie ist schon eine Branche, die tendenziell eher stagniert, die von Optimierungen läuft, in der sich momentan gerade nach dieser Disruption durch Corona und anschließend Inflation viele Unternehmen sehr, sehr schwer tun. Wir haben auch kleinere Unternehmen, die auch in den letzten Jahren immer mal wieder Thema waren, wie eine J.M. Smucker hier oder eine General Mills, die deutlich kleiner sind als Nestlé, die verschiedene Vorwärtsschritte Verkaufsstrategien versucht haben, sich deswegen auch teilweise sehr stark mit Schulden beladen haben, um Übernahmen zu finanzieren. Aber so der richtige Move nach vorne, auch von der Ertragsqualität, war da nicht absehbar. Und das haben wir ja genauso, wenn wir auf unseren europäischen Peer schauen, ja, womit kann man Nestlé am besten vergleichen? Na, letztendlich wohl schon mit einer Danone. Auch eine Danone bringt so bei der Draufsicht eigentlich alles mit, wo man sagen würde, ja, das ist eine Positionierung für einen aussichtsreichen Lebensmittelkonzern. Die Molkereiprodukte, dann dieses ganze Alpro-Business, was sie damals über White Wave gekauft haben, also Joghurts auf Sojabasis, viel Veganes und Vegetarisches dazu, das Wassergeschäft, Babynahrung, das hört sich eigentlich alles ganz gut an. Fakt ist, auch eine Danone kriegt mit diesem Sortiment, mit diesem Portfolio strukturelles Wachstum jenseits der Inflationsraten nicht hin und die Profitabilität sieht auch mau aus.
Ja, also ich bin bei der Aktie wirklich sehr gespannt. Ich würde sie auf Basis dessen, was ich hier so sehe und was ich so lese, definitiv persönlich im Moment nicht kaufen. Also ich würde, das ist ja jetzt total schön. Wir legen ja quasi am 2. Mai, Christian, wieder los. Deswegen startet diese Sendung ja heute auch am 1. Mai, damit man quasi am 2. Mai direkt sich anmelden kann beim Scalable Broker und dann auch wieder Schweizer Aktien handeln kann. Die Nestlé wäre im Moment keine, die, wo ich auf den Kaufbutton drücken würde. Aber wenn ihr das anders seht, schreibt das gerne in die Kommentare rein und bringt ein bisschen was an Argumenten, warum ihr das anders seht. Insbesondere, wenn ihr dann von mir noch die klitzekleine Einschränkung hört. Ich hab ja jemanden, der irgendwie was auf regelmäßiger Basis, also so wie man regelmäßig essen und trinken braucht, gibt's ja Leute, die der Meinung sind, dass sie regelmäßig Zigaretten brauchen. Und das finde ich im Moment weiterhin viel, viel sinnvoller. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Geschäft, was Nestlé macht, um Gottes Willen.
Wobei auch da gibt's ja eine interessante Parallele,
ja,
zu diesem Geschäft. Und da sind wir bei einem deiner Lieblingsthemen, nämlich Bewertung. Wir haben ja auch bei den Tabakwerten einen Bewertungspeak gesehen, der war so 2015, 2016. Wir haben das in mehreren Tabaksendungen hier nachvollzogen, als man diese Unternehmen, ohne dass sie irgendeine Art von Wachstumsfantasie hatten, also insbesondere auch so eine Altria, einfach aufgrund ihres defensiven Charakters und ihrer Cashflows mit 25er KGV bezahlt hat. Ähnliches haben wir dann später auch bei einer Nestlé und bei einigen anderen defensiven Konsumwerten gesehen. Und das war dann eben gerade nach dieser Supply Chain Disruption und diesen Inflationseffekten nicht mehr zu rechtfertigen. Und dann haben wir zunächst bei Nestlé eine deutliche Kontraktion dieser Gewinnfaktoren gesehen und dann jetzt eben auch noch quasi die operativen Argumente dazu, nämlich, dass das Geschäft weitgehend stagniert und dass man ja auch im Laufe des letzten Jahres von Quartal zu Quartal pessimistischer geworden ist und die Guidance immer wieder nach unten angepasst hat. Und insofern haben wir gerade bei den Tabakwerten ja auch gesehen, wie lange so etwas braucht, um wieder irgendwie von den Bewertungen dann mal nach oben schauen zu können und wie lange es braucht, bis es auch einen entsprechenden Katalysator gibt, der höhere Bewertungen ermöglicht, was bei den Tabakwerten ja dann diese Nikotin-Pouches beziehungsweise die Risk-Reduced Products waren. Das sind auch über 8 Jahre, fast 10 Jahre gewesen, die man dort warten musste.
Genau. Und die Frage ist eben einfach, was ist für so ein Unternehmen, was jetzt im Moment nicht gerade durch Wachstumserwartungen auch aufwartet und auch nicht durch eine Wachstumshistorie aufwarten kann, eigentlich ein angemessenes Kurs-Gewinn-Verhältnis beispielsweise oder ein anderer Multiple. Und wenn ich da eben so hingucke, das Price-Sales-Ratio hat sich sogar einigermaßen spürbar erhöht. Das PI, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zu 2009 und eben heute ist ungefähr gleich geblieben. Es ist jetzt eben wieder bei 19,3. Fairerweise muss man auch dazu sagen, nachdem die Aktie seit Dezember des letzten Jahres bis jetzt eben 10 Schweizer Franken nochmal zugelegt hat. Das sind immerhin schon mal 15%. Da freue ich mich persönlich drüber, weil ich im Zweifelsfall eben auch zu einem höheren Preis verkaufen kann. Wie gesagt, schreibt gerne die Gründe, die aus eurer Sicht dafür sprechen, diese Aktie zu halten oder zu kaufen, in die Kommentare mit rein. Mir ist sie auf der Basis eigentlich zu teuer. Ich würde bei einem 15er KGV würde ich zumindest sagen, na ja, das ist zumindest etwas, was regelmäßig stattfindet. Da würde ich vielleicht sagen, ja, da fängt man jetzt noch nicht an zu zucken. Aber so, also interessant finde ich sie eigentlich erst so bei einem KGV von im Bereich von 12. Und davon sind wir im Moment eben wirklich, wirklich weit entfernt. Und ich sehe hier bei der Aktie keinen Grund, zuzuschlagen.
Ja, also wenn du dann ein 12er KGV haben willst, das gibt's natürlich auch im Lebensmittelbereich. Die Frage ist, ob du das dann auf der Schuldenseite haben möchtest.
Ja, genau.
Also eine Smacker hatte ich eben mal erwähnt. Ja, die werden tatsächlich so nach vorne mit einem 11er KGV gehandelt. Aber die haben sich ja nochmal mit Hostess Brands letztes Jahr eine Übernahme geleistet und schieben jetzt so 8 Milliarden Nettoschulden vor sich her. Bei einem EBITDA, was nur so im letzten Jahr im Bereich bei 1,6 Milliarden lag. Ne? Und das ist dann schon sehr, sehr ordentlich, was da an Verschuldung draufsteht. Und wenn du es dann an Enterprise Value zu Free Cash Flow misst, dann bist du plötzlich auch wieder bei 24 und sogar noch drüber. Man kann es natürlich auch ein bisschen defensiver sehen. Also wenn du zumindest die gleiche Bewertung bereit bist zu akzeptieren, ein Unternehmen, was stärker fokussiert ist auf das, wofür die Schweiz steht, nämlich Käse und Molkereiprodukte generell, dann haben wir ja dann noch etwas an der Schweizer Börse, dann sind wir nämlich bei der Emmy, so mit 4,3 Milliarden Schweizer Franken Umsatz, die wird mit einem 19er Free Cashflow Multiple gehandelt, ist eben entsprechend fokussierter, wächst ein bisschen stärker, aber ist natürlich auch für ein stabiles, defensives Unternehmen kein Schnäppchen, wie du das gerne hättest.
Ja, das ist gut, dass du ein Schweizer Unternehmen ansprichst, was wir heute nicht besprechen. Wenn euch nämlich andere Schweizer Aktien interessieren, die wir heute nicht besprechen, ihr seht ja auch, wenn wir jetzt den Hinweis machen, ihr seht ja in den Timestamps, welche Werte das sein werden oder gewesen sind und sein werden, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare, denn in 2 Wochen machen wir eine Feedback-Schweiz-Folge mit Aktien, die es heute in dieser Sendung eben nicht geschafft haben. Guckt in den Kommentarbereichen dann also vor allen Dingen danach, ob das Unternehmen, was ihr euch selber wünschen würdet, schon genannt ist. Und wenn dem der Fall ist, dann Daumen nach oben und dann können wir anhand der Daumen ablesen, welche Unternehmen für euch besonders relevant sind. Mit Nestlé sind wir jetzt durch und wir bleiben bei N, Christian. Wir sind bei Novartis und da gebe ich gleich mal zu dir rüber, weil als Kind eines Medizinerhaushalts ist das Thema bei dir signifikant besser aufgehoben als bei mir.
Naja, also ich meine, das ist vielleicht so ein gewisses Halbwissen, das es ermöglicht, bestimmte medizinische Fachbegriffe unfallfrei auszusprechen. Ich würde mir aber jetzt nicht ansatzweise anmaßen, die Pipeline von Novartis zu bewerten. Nichtsdestotrotz ist es ja unternehmerisch spannendes Unternehmen, einer der größten Pharmakonzerne der Welt, also nach Börsenwert die Nummer 6, vom Umsatz her die Nummer 7. Und es ist wirklich jetzt tatsächlich ein reiner forschender Pharmakonzern, nachdem man in den letzten Jahren sich ein bisschen gehäutet hat. Es gab nämlich bei Novartis, und das reflektiert der Chart jetzt ja nicht auf den ersten Blick, 2 Spin-offs. Zunächst hat man im Jahr 2019 die Augenheilkundesparte Alcon abgespalten, immerhin Kursentwicklung seither von 55 auf 78 Schweizer Franken. Und dann hat man ja im vergangenen Jahr das Generika-Geschäft unter dem Namen Sandoz ebenfalls an die Börse gebracht. Das war ein brutaler Erfolg, von 25 Schweizer Franken ging es rauf auf 45 Franken. Aber weil Generika durch Zölle aufgrund der geringeren Margen überproportional belastet sind, ging es dann halt inzwischen schon wieder auf 35 Franken runter. Nichtsdestotrotz, also das, was rausgegeben wurde, war recht erfolgreich. Und der forschende Pharmakonzern, der übrig geblieben ist, hat sich ja im Grunde zumindest jetzt mal verglichen mit dem anderen N-Dickschiff, was wir eben hatten, nämlich der Nestlé, recht ordentlich in den letzten Jahren an der Börse geschlagen. Insbesondere, wenn man auch hier die Eigenschaft des Dividendenaristokraten dazu nimmt, nämlich jährlich steigende Dividenden, nicht allzu stark steigend, aber eben von einem doch recht attraktiven Renditeniveau aus. Und somit sehen wir da zumindest ja auch in Schweizer Franken einen gewissen Aufwärtstrend langfristig.
Genau, also wir sehen, dass es bei 55 so in etwa loszugehen scheint und dass es dann eben mit der vollen Dividendenanrechnung bei über 160 endet. Also das ist schon mal etwas, was grundsätzlich erfolgreich ist. Nun haben wir in der Tat noch ein kleines Problem. Also bei der ganz aktuellen Betrachtung, da ist es eben so, dass ja heute an dem Tag unserer Aufnahme, wir müssen ja unsere Kalender in irgendeiner Form ein bisschen synchronisieren, Herr Christian und ich, dass wir heute am Montag, dem 28.04. aufnehmen. Nun will es die Schweizer Veröffentlichungsgeschichte gerade so, dass ausgerechnet am 29. April Novartis mit den Zahlen kommt. Im Gegensatz zu Nestlé und auch der noch folgenden Roche ist es hier eben so. Also die folgt dieser Aufzeichnung nach, sodass wir da nichts ganz Aktuelles sagen können. Es werden so in etwa 1,75 an Schweizer Franken für dieses Quartal erwartet, was dann bei einer Hochrechnung auf ein Jahr so um die 7 Schweizer Franken bedeuten würde. Das ist interessanterweise auch der Wert, der für das gesamte Geschäftsjahr im Moment so von den Analysten erwartet wird, mit einem sehr vorsichtigen, dann fortgetragenen Wachstum im Bereich so von 5-6% in den beiden Folgejahren. Diese 7 Schweizer Franken, wenn es sich denn so bewahrheiten würde für das Jahr 25, stehen einem Aktienkurs von 92 gegenüber. Also hier ist man dann schon mal in einer Situation, dass man sagen kann, naja, das ist so ein 13er, 14er KGV, zumindest auf der Prognosebasis für dieses Jahr. Und es ist auch bezogen auf das, was für das letzte Jahr an Informationen vorliegt, schon mal so die Situation, dass man mit einem KGV von unter 20 unterwegs ist und auch unter 18 unterwegs ist. Und das fühlt sich da schon mal ein bisschen besser an. Und mal gucken, wie wir das Ganze dann auch nachhalten, weil in dem Bereich, wo Novartis tätig ist und hier sagen manchmal, sie machen aber trotzdem eben auch Gewinne, forschen weiter, haben ja auch durch eine Übernahme jetzt nochmal das ein oder andere Potenzial, dann auch wieder den nächsten Blockbuster im Programm zu haben, ist das eine Geschichte, die sich hier für mich ein bisschen besser anfühlt, auch wegen der deutlich günstiger erscheinenden, muss man ja dazu sagen, Bewertung. Wie gesagt, 18er knapp ist KGV, aber eben 13er erwartetes KGV für dieses Geschäftsjahr dadurch, dass die Gewinne von 5 Schweizer Franken 30 auf knapp 7 Schweizer Franken eben erwartet werden und eben es beginnen soll am 29. April. Und das können wir im Grunde genommen alle miteinander nachgucken, denn wenn die Sendung hier live ist, dann sind die Zahlen ja schon draußen. Dann kann man zumindest in den Kommentaren auch noch ein bisschen sich darüber austauschen. Aber Christian, du wackelst schon wieder ein bisschen.
Ja, ich musste eben sagen, als du sagtest, ja, die Übernahme, die hat Blockbuster-Potenzial. Klar, es werden ja ständig Übernahmen durchgeführt durch Big Pharma und immer in der Hoffnung, dass man Pipelines, die sich leeren durch Patentabläufe, irgendwie dann wieder füllen kann. Aber das kann natürlich auch nach hinten losgehen und ja. Novartis hat ja einen Deal gemacht in Deutschland. Sie haben ja Morphosis gekauft. Und ich glaube, es gab nicht wenige Deals, die so kurzfristig nach der endgültigen Transaktion dann schon eine Abschreibung mit sich gebracht haben. Also sie haben dann gleich schon mal 800 Millionen abgeschrieben. Das ist ein Risikospiel, wenn sich solche Akquisitionen dann nicht rechnen. Und wenn wir beim Thema Risiko sind, müssen wir natürlich auch mal in die Umsatzsegmentierung schauen, denn wir haben es hier mit einem Schweizer Schweizer Unternehmen zu tun, das aber global aktiv ist. Denn, naja, also 250 Milliarden US-Dollar Börsenwert stellst du nicht auf, indem du ausschließlich Medikamente in der Schweiz verkaufst, sondern 40% gehen in die USA. Und damit haben wir natürlich ein Risikothema auf dem Tisch, und das sind die Zölle, die ja auch auf Pharmaprodukte demnächst vielleicht erhoben werden sollten. Dazu hat die Trump-Administration ja auch durch den Gesundheitsbeauftragten Robert Kennedy schon klargemacht, sie möchte dieses in der Tat ja wirklich extrem ineffiziente Gesundheitssystem jetzt endlich mal verbessern, was zulasten der Margen von Big Pharma gehen sollen. Gut, also versprochen haben das viele, aber da kann also eine ganze Menge Disruption kommen, und das ist natürlich ein Risiko, dem Novartis ja auch entgegenwirken will, zumindest auf der Zollseite, indem man jetzt die Kapazitäten in den USA, die ja schon vorhanden sind, massiv weiter ausbauen will. Insgesamt will man in den nächsten Jahren 23 Milliarden Dollar dort investieren, insbesondere in neue Produktionsanlagen, damit man dann eben nicht von den Zöllen so betroffen wird. So löst man allerdings nur das Zollthema. Was man nicht löst, ist, dass generell im Gesundheitswesen es in den USA dramatische Verschiebungen geben könnte. Das ist ein wichtiger Risikofaktor für nahezu alle Pharma-Investments, denn die haben über die letzten Jahre, man kann auch sagen Jahrzehnte, sehr gut von dieser Ineffizienz gelebt und profitiert.
Bei Novartis ist es bei mir so, also ich bin jetzt wirklich gespannt auf die Quartalszahlen, ob sie diese erwarteten 1,75 da bestätigen können, wie auch der Ausblick hier in das neue Jahr ist, wie auch insbesondere man selber als Unternehmen die US-Situation sieht. Also ich meine, man hat ja selber selten mit einem Gesundheitsminister zu tun, wo man das Gefühl bekommen muss, dass er, sagen wir mal, etwas von der herrschenden Lehrmeinung abweichende Meinungen hat und auch die ein oder andere Merkwürdigkeit von sich gibt, um das mal ganz oberflächlich zu beschreiben, was man von dem Herrn gerade so zu lesen bekommt. Und um nicht wieder auf das Thema US-Politik eingehen zu müssen, will ich hier kurz halten. Die Bewertung sieht wirklich attraktiv aus. Dividendenrendite läuft auf die 4% zu, was eine schöne Sache ist. Im Bewertungsbereich ist es obendrein auch so, dass man in einem eheren leicht unteren Bereich jetzt schon angeordnet ist. Das heißt, wenn sich diese positive Erwartungshaltung, die durch Beiträge, durch Analystenrückfrage im Moment gespeist ist, auch durch die realen Daten am morgigen 29., der für euch der vorgestrige mindestens sein wird, dann ist es eine ganz vielversprechende Geschichte. Und dann könnte eine Novartis beispielsweise auch durchaus Teil vom Echtgeld-TV-Depot werden, weil die Bewertung finde ich gut. Ich finde das Medizinthema spannend. Und hier sind wir auch in einem Bereich, wo wir ein Unternehmen haben, was eine sehr, sehr ordentliche Größe hat und was ich vor dem Hintergrund eigentlich ganz interessant finde.
Ja, dann wäre noch die Frage, ob, wenn du das Echtgeld-TV-Depot um ein paar Pillen erweitern möchtest, es nur die Novartis ist oder ob du, wenn du schon mal in der Schweiz bist, auch bei der Roche zugreifst. Und damit sind wir ja sozusagen beim dritten Wert dieser eidgenössischen Dividendendreifaltigkeit. Ja, auch ein Dividendenaristokrat ist die Nummer 5 nach Börsenwert in der Pharmaindustrie global vom Umsatz her, sogar die Nummer 2. Wir sehen also viel Umsatz, aber er wird an der Börse nicht ordentlich bezahlt und ist ein Unternehmen, das in puncto Fokussierung noch nicht dort ist, wo Novartis ist, vielleicht auch dort gar nicht hin will, denn wir haben dort eben nicht nur den Pharmabereich, der etwas mehr als 3/4 des Umsatzes repräsentiert, vor allen Dingen mit Schwerpunkt Onkologie, sondern wir haben eben auch einen Bereich Diagnostik, Das ist rund ein Viertel, wo man insbesondere also Labore ausstattet, was ein großartiges Geschäft war zu Corona-Zeiten. Momentan allerdings null wächst und zum EBIT nur einen Beitrag von 11% leistet. Also ein Geschäft mit einer unterdurchschnittlichen Profitabilität ist. Aber wenn wir auf den Kurs schauen, sehen wir schon, das ist nicht die einzige Baustelle, die wir bei Roche in den letzten Jahren hatten.
Nee, wir können zum einen auf den Kurs sehen und wir können zum anderen natürlich auch wieder auf die Zahlen gucken, wo sich eben auch zeigt, dass es jetzt nicht unbedingt von einem dynamischen Aufwärtstrend geprägt ist. Zwar sind wir in der 2009-2024er Vergleichsebene zumindest mal bei einem Anstieg, aber wenn man auch da mal die Dimension, die zeitlichen Dimensionen betrachtet, dann ist es eben schon etwas, was ordentlich langsam im Grunde genommen auch vonstatten geht. Und Umsatzwachstum so einigermaßen überschaubar. Auch bei der Marge ist im Grunde genommen das gleiche Niveau mit 2 Prozentpunkten weniger wie im Jahr 2009. Damals waren es 16, jetzt sind es so 13,5%. Das geht eben auch schon besser. Es ist schon erstaunlich, wie stark das hin und her wandert. Da sieht man dann eben auch eine gewisse Dynamik im Bereich der Produkte, die Roche verkaufen kann und die dann eben mal extrem gut laufen, wo dann die Margen sehr, sehr stark sind. Und wo sich Dinge dann eben auch wieder verändern, weil bestimmte Medikamente dann auch mal aus bestimmten Sicherheitsniveaus oder auch Patentschutzen rauslaufen. Und das scheint hier etwas zu sein, was ich bemerken mag. Ansonsten von der Bewertung her, da ist es in der Tat so, dass man hier erstmal sagt so, na ja, also das ist ja jetzt hier ein 14er KGV. Das ist ja etwas, was ganz spannend aussieht. Eine Dividendenrendite von auch über 3,5, knapp 4%, da geht's zumindest hin, ist ja auch etwas, was in der Tat ganz spannend ist. Und bei Roche kommt jetzt hier noch was Interessantes dazu. Die scheinen nämlich gerade zumindest, gibt einem das einen Artikel vom 24. April mit auf dem Weg oder beziehungsweise auch aufgrund der Veröffentlichungen, die Roche am 24. getätigt hat, dass man gerade mit der US-Regierung auch über Befreiung von möglichen Pharma-Importzöllen selber verhandelt und schon 92% des überhaupt vorhandenen Zollrisikos durch eine US-Produktion oder laufenden Technologietransfer abgesichert hat. Das ist zumindest etwas, was recht beeindruckend ist.
Muss man aber auch, ne? 50% des Umsatzes sind in den USA und man hat auch schon im Zuge dieser Verhandlungen ja gesagt, um einfach auch zu zeigen, man will etwas für den Standort tun, 50 Milliarden Investitionen in 5 Jahren, 12.000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen, 1.000 direkt, der Rest in Produktionsstätten. Also da muss auch ordentlich was für getan werden, wenn man dieses Geschäft da entsprechend positionieren will. Ähnliche Deals wird man auch machen müssen, um dann hinterher die Rolle im US-Gesundheitswesen entsprechend zu festigen. Das wird schon herausfordernd, aber es sieht ja so aus, als wenn Roche das zumindest aus einer Position der Stärke machen könnte. Also auch da, ne? Ich würde mir nicht anmaßen, die Pipeline in irgendeiner Form zu bewerten, aber es ist auch schon durchaus ein Statement, dass man bei der Vorlage der Quartalszahlen die Guidance für das Gesamtjahr doch recht optimistisch gestaltet hat, also dass man sich so im mittleren einstelligen Bereich einen Umsatzzuwachs vorstellen kann und dass man das Ergebnis je Aktie im hohen einstelligen Bereich steigern will, denn das wäre zuletzt ja wirklich etwas gewesen, was gefehlt hat, jegliche Dynamik. Und wenn man diese Dynamik nicht nur einmal zeigt, sondern wenn man die dann auch in den Folgejahren endlich mal bestätigen könnte, dann wäre das ja auch dann ein Katalysator, warum man auf eine solche Aktie ein höheres KGV draufschreibt als das, was wir momentan sehen und was wir ja bei einigen anderen Pharmakonzernen auch haben. Es gibt ja auch ausreichend große Pharmakonzerne, die jetzt mal auch völlig abseits dieses Spezialthemas der Anti-Adipositas-Spritzen, aber die trotzdem mit KGVs von 15, 16, 17 bezahlt werden.
Ja, also ich sehe, wir haben das Gleiche gelesen und bei dem Thema einstelliges Umsatzwachstum und hohes einstelliges Wachstum des Gewinns je Aktie, da kommt noch eine dritte Sache hinzu. die hast du quasi durch die Benennung als Dividendenaristokrat schon vorweggenommen, denn eine weitere Dividendenerhöhung ist eben auch noch geplant. Also von daher.
Ja, sie machen das ja schon seit 33 Jahren mit den steigenden Dividenden. Ja, nur man darf halt auch nicht vergessen, in den letzten 10 Jahren ist die Dividende im Durchschnitt um 2% per annum gestiegen. Und das ist halt einfach, also trotz des Basisniveaus zu wenig. Aber mehr hat halt das Geschäft auch nicht hergegeben. Und da ist halt wirklich zu hoffen, dass man es A verstetigt kriegt, aber B auch mal wieder ein stärkeres Wachstum drin hat.
Ja, und man ist so bei 50% Ausschüttungsquote. Das ist ja zumindest etwas, was eigentlich auch ganz okay ist. Denn eins steht ja fest, also die müssen wirklich Geld ausgeben, um dann auch weiter forschen zu können, um dann weiter zu machen oder auch ihre Zukäufe tätigen zu können. Also die müssen in irgendeiner Form auch Geld ein bisschen einbehalten. Und vor dem Hintergrund 3,7% der Dividendenrendite ist eine schöne Sache. Und in der Tat, bei der Roche könnte dann auch mal darüber nachgedacht werden, die auch mit dazu zu nehmen. Ihr könnt ja aus eurer Sicht einfach mal sagen, Novartis oder Roche oder Novartis und Roche mit eurer entsprechenden Begründung. Eure Aktienwünsche, die ihr für die angekündigte Feedback-Sendung in 2 Wochen dann aber aufschreiben könnt, die macht bitte in einem gesonderten Kommentar, damit wir nicht die Vorliebe von euren zwei oder nur einem Wert aus dieser Dreierriege damit durcheinander bringen, dass wir euren Vorschlag für die Feedback-Sendung irgendwie übersehen. Also von daher, ja, Christian, um diese Frage, die eingangs gestellt war, um zu beantworten, für mich ist es eigentlich so, dass in der Tat auch eine Roche auf der Bewertungsebene ins Depot mit rein kann und damit dann den zweiten Wert darstellen würde, der im Echtgelddepot Platz findet. Aber es ist ja eigentlich auch noch die Möglichkeit da, dass ein Dritter dazukommt. Und das ist jetzt eine etwas andere Aktie. Die hat so mit den hunderten Milliarden, die wir hier an Marktkapitalisierung besprochen haben, ja nicht ganz so viel zu tun. Wir sind jetzt in einem etwas anderen Niveau unterwegs. Aber es ist zumindest 1 Milliarde Schweizer Franken Marktkapitalisierung. Und das, wofür das Unternehmen steht, ist richtig fest verbaut in Gestein und sorgt dafür, dass man etwas unhandliche Strecken deutlich komfortabler zurücklegen kann.
Tja, wir reden nämlich über die Jungfraubahn Holding und die betreibt unter anderem eben die Jungfraubahn, also diese elektrische Zahnradbahn, die über knapp 10 Kilometer Länge fast 1400 Höhenmeter bewältigt, rauf zum legendären Jungfraujoch. Und wenn man jetzt sagt, naja, das ist ja ganz toll, also wenn Sie da so eine Bergbahn haben, ja, Sie haben eben nicht nur die Bergbahn, sondern Sie betreiben in der Holding eben auch das gleichnamige Skigebiet Jungfraujoch, Top of Europe. Also wenn ihr euch fragt, wenn ihr dort Skifahrt, wo gehen denn die Gelder hin, die ihr ausgibt, beispielsweise für diese Skipässe und die Lifte? Genau, das landet bei der Jungfraubahn Holding, genau wie Gastrokonzessionen, Shopping Facilities. Dazu haben sie noch ein paar andere Bergbahnen im Umland, also klassisch dieses Schweizer typische Geschäft mit den schönen Bergen und letztendlich ja auch eine Art natürlichen Burggraben, denn dort, wo die eine elektrische Zahnradbahn hoch zum Jungfraujoch ist und die Instandhaltung kostet ja auch viel Geld, der Betrieb. Naja, da wird niemand auf die Idee kommen, genau daneben eine zweite Bergbahn zu bauen. Also der Burggraben ist da, nur aus dem Burggraben muss man eben auch betriebswirtschaftlich etwas machen. Da haben sie in den letzten Jahren ziemlich viel Disruption erlebt, allein dadurch, dass Corona 2 Jahre lang das Reisen immens erschwert hat. Aber diese Zeit haben sie ganz gut hinter sich gekriegt und sind
auch. Ich finde es total beeindruckend. Also da will ich wirklich mal sagen, das finde ich sensationell, wenn ich hier auf die Jahre 2020 und 2021 gucke, dass es denen bei einer quasi Umsatzhalbierung gelungen ist, mit so einem kleinen Minus aus diesem Jahr rauszukommen. Ganz abgesehen, dass ich es überhaupt beeindruckend finde, dass man in den Jahren zumindest noch die Hälfte seines normalen Umsatzes gemacht hat, wenn wir uns daran zurückerinnern.
Ja, aber die konnten nicht so wie wir auf Online ausweichen, ne?
Ja, ja, eben, genau. Also da, ich meine, wenn wir uns an die Zeit zurückerinnern, wo man sich quasi in seiner eigenen Wohnung aufhalten musste, und das waren ja gar nicht so unwesentliche Teile vom Jahr 2020 und auch im Jahr 2021 war ja noch einiges an Einschränkungen, dann ist es eben vor dem Ergebnishintergrund schon sehr, sehr beeindruckend, wie die das gemanagt haben. Und dann, Christian, eben auch, wie sie nicht nur ins Jahr 22 zurückgekommen sind, sondern wie sie dann im Grunde genommen auch bis 23 dann wieder quasi auf das übliche Wachstumstempo zurückgekommen sind. Wenn man
ja, das ist ja das ganz Wesentliche, dass man immer diesen Vorher-Nachher-Vergleich macht und Corona muss man da immer rausnehmen, aber das ist ja bei vielen Unternehmen dann wichtig, dass man mal so vergleicht, wie war es denn bis 2019, als die Welt noch komplett in Ordnung war und wo stehen wir heute? Und wir haben eine ganze Reihe auch Unternehmen im Tourismusbereich, die das eben nicht geschafft haben, von den Umsätzen und schon gar nicht von den Erträgen, das Vor-Pandemie-Niveau wieder zu erreichen. Und bei der Jungfrau Bad müssen wir halt sagen, Respekt, nicht? Also wir waren 2019 bei 195 Millionen Schweizer Franken Umsatz. Zuletzt waren es 250 Millionen Umsatz und auch beim Ertrag, ne, 53 Millionen Schweizer Franken damals versus jetzt knapp 80 Millionen Schweizer Franken. Das zeigt, die haben einiges richtig gemacht und die haben natürlich auch dann diese inflationäre Zeit genutzt, die Preise kräftig nach oben zu ziehen. Und sie haben auch ja von diesem Reopening-Boom dann sich ihr ordentliches Stückchen gesichert, weil Leute hatten ausreichend Geld zurückgelegt und wollten das ausgeben. Tja, und warum nicht am Jungfraujoch? Aber das hätten halt viele andere Unternehmen auch tun können, die es nicht geschafft haben. Und insofern muss man sagen, ist ein richtig ordentliches Management, was die dort gemacht haben. Gleichzeitig zeigt es auch die Dimension, in der wir hier unterwegs sind. Du hast das eingangs schon erwähnt, das ist viel kleiner. Jetzt haben wir es mal von der Umsatzdimension gehört, ja, 250 Millionen Schweizer Franken und von der Bewertung bei einem Börsenwert mit rund 1 Milliarde Schweizer Franken, also wirklich im Small-Cap-Bereich.
Ja, das ist halt eine andere Größe als das, was wir vorher besprochen haben. Aber auch hier sind wir in Bewertungsniveaus, wo man einfach sagen kann, auch bei dieser Aktie gab es seit dem Jahresende einen etwas stärkeren Sprung. Und jetzt muss man dann eben einfach gucken, wie sich das Ganze bewertungstechnisch weiterhin darstellt. Da sieht es im Moment einfach so aus, dass wir auch hier mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis unterwegs sind, was recht günstig erscheint, nämlich so ein 13er, 14er KGV. Und vor dem Hintergrund ist es dann eben auch einfach so eine Sache, wo man sagen kann, das ist doch auch mal etwas, wo man sich einen kleineren Wert zumindest mal angucken kann. Also ob ich den jetzt in der Tat kaufe, weiß ich selber noch nicht, aber eine Sache wollte ich zumindest mal zeigen und das ist ein Teil der Website, auf der ihr sehr, sehr schön immer gucken könnt, wie es da eigentlich gerade aussieht. Also ihr kriegt auf verschiedenen Webcams kriegt ihr die entsprechende Darstellung, wie es jetzt eigentlich wo gerade ist. Und der Klick sorgt dann sofort dafür, dass ihr in dem entsprechenden anderen Motiv seid. Ihr könnt das entsprechend auszoomen. Und wenn ihr sagt nach dem Motto, da ist ja gar kein Schnee, dann ist das auch nicht so schlimm, denn ihr könnt im Zweifelsfall auch einen Vergleich machen, wo ihr beispielsweise sagt, zeig mir das noch mal 2 Monate vorher an und dann wird das Ganze, naja, vielleicht reicht es noch gar nicht, sondern vielleicht müssen wir uns das eher so angucken und dann könnt ihr in der Tat auch hier euch einfach mal angucken, wie sieht's denn eigentlich aus, wenn viel mehr Schnee da ist. Also da gibt man sich so, wie ich es wirklich auch nett finde, richtig viel Mühe, aus den verschiedenen Perspektiven da was rauszuholen. Und wie gesagt, das könnt ihr natürlich auch ein bisschen weiter dann im Norden machen, also im Norden jetzt bergtechnisch gesehen, also weiter oben, denn da ist dann eigentlich fast immer eine ganze Menge Schnee zu Hause. Und ja, so sieht's da eben aus. Also ist auch etwas, was dann fürs Auge nochmal ganz nett ist.
Tobias, wenn du mal sagst, also ist jetzt nicht so schlimm, dass da jetzt kein Schnee ist. Also Da wäre ich persönlich jetzt nicht ganz so entspannt. Ist zumindest eine Herausforderung. Alles, was mit Klimawandel zu tun hat, ja, wenn da oben die Gletscher weiter schmelzen, gucken wir halt auch auf so ein Skigebiet und die Möglichkeiten dort anders. Sie haben das sicherlich in den letzten Jahren, auch was Sommerbetrieb angeht, schon ganz gut umgearbeitet, haben zusätzliches Potenzial entschlossen, aber trotzdem, das ist immer noch ein Skigebiet. Ja, und dann haben wir natürlich Nachhaltigkeitsthemen bei einem solchen Investment. Wir sollten nicht vergessen, dass Tourismus tendenziell zyklisch ist. Ja, wir sind hier sicherlich in einem Top-Segment des Tourismus, aber das ist jetzt nicht der Brunello Cucinelli des Tourismus, ne, sondern das ist eher Premium-Lifestyle und da wird man mal sehen, inwieweit man da auch weitere Preissteigerungen durchsetzen kann, wenn mal der wirtschaftliche Wind ein bisschen rauer wird bei den reiselustigen Menschen, wenn vielleicht der Dollar etwas schwächer wird, also die Auslandskaufkraft der Amis nicht mehr ganz so hoch ist und die Amis sind in den letzten Jahren da doch sehr, sehr aktiv gewesen, eine zunehmend wichtige Zielgruppe geworden. Und mit Blick auf die Bewertung will ich halt nochmal darauf hinweisen, KGV von 14 sieht dann noch aus, ja, also da sind die großen Risiken vielleicht wirklich weitgehend eskomptiert, aber wenn wir mal die Perspektive des Unternehmenswerts in Relation zum Free Cash Flow einnehmen, haben wir da immerhin einen Faktor von 28 draufstehen, weil nämlich der Betrieb dieser ganzen Anlagen schon recht aufwendig ist und weil die Hälfte des operativen Cashflows eben für Investitionen in Sachanlagen wieder drauf geht. Und Faktor 28 ist natürlich dann schon mal nicht mehr so billig. Also ich will jetzt hier niemanden den Urlaub vermiesen und auch gar nicht diese wirklich großartige Aktienstory, wo man einfach anhand der langfristigen Zahlen erkennt, wie gut das Management darin ist, aus diesem natürlichen Burggraben tatsächlich etwas zu machen. Ich will nur sozusagen als Mr. Risiko darauf hinweisen, wo auch hier Probleme für den Investment Case sind, über die man sich einfach im Klaren sein sollte.
Naja, und man kann ja auch noch dazu sagen, dass man zwar im abgelaufenen Jahr 24 ein wirklich gutes Ergebnis erzielt hat, aber im Grunde genommen auch auf so einer gewissen Stagnationsebene war. Also man hat quasi ein eigenes Plateau erstmal erreicht. Der Umsatz ist auf dem Level in etwa geblieben, das Ergebnis ist in etwa auf dem Level geblieben. Dadurch wurde oder trotzdem wurde gesagt, dass die Dividende jetzt gesteigert werden sollte. Also das Jahr 24 liest sich sehr, sehr ähnlich im Vergleich zum Jahr 23 und vor dem Hintergrund muss man einfach sagen, da gibt's dann eben auch mal Wachstumspausen, wo man sich vielleicht auch mal wieder so ein bisschen rekalibrieren muss. Aber wir erleben ja im Moment gerade im Tourismus, Christian, ein paar Sachen, die da ganz spannend sind. Wir erleben zum einen, dass die Reisen zum Beispiel in die USA relativ deutlich einbrechen und die Freunde des Skifahrens, die möglicherweise früher nach Vail geflogen sind, die sagen jetzt vielleicht, wir können eigentlich auch ein Naherholungsgebiet hier um die Ecke benutzen und können in die Schweiz fahren. Es ist nicht ganz so teuer, obwohl es natürlich ordentlich ist. Und den Amerika-Freunden, die sind ja aufgrund des Dollarkurses ohnehin in den letzten Jahren deutlich steigende Preise gewohnt gewesen. Und vielleicht fällt es ihnen dann gar nicht so auf, dass es in der Schweiz eben einigermaßen vergleichbar teuer oder sogar ein Schnaps günstiger ist. Denn wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, wir können das ja ruhig nochmal kurz aufgreifen. Dieses Thema Vail ist ja schon etwas, wo auch die Schweizer noch ein bisschen was dazulernen könnten, wenn sie es denn wollen, was das Thema Erlösoptimierung oder Kundenauspressen anbelangt.
Ja, Kunden auspressen. Also ich meine, Vail Resorts ist ja inzwischen auch in der Schweiz aktiv mit ihrem Vail Pass. Sie haben ja dort einige Skigebiete auch gekauft. Und also der Grad zwischen betriebswirtschaftlicher Optimierung, die kundenseitig noch akzeptiert und gutiert wird, und einer Optimierung, die dann als Abzocke wahrgenommen wird, der ist ziemlich schmal. Und Vail Resorts scheint über diesen Grad an der einen oder anderen Stelle hinaus zu sein, insbesondere weil wahrscheinlich Amerikaner generell auch was Abzocke im Urlaub angeht etwas toleranter sind als Europäer, ja. Aber also zeigt auch Vail Resorts zeigt auch, dass du wirklich in einem Markt aktiv sein kannst, wo du deinen Kunden richtig teure Dienstleistungen und Zugänge verkaufst und trotzdem macht's betriebswirtschaftlich nicht wirklich Spaß, ne? Also wenn du da auch mal bei Vail auf die Aktie schaust, ja natürlich, die haben in den Corona-Nachzeiten haben die dann auch ordentlich von diesem Reopening wieder profitiert, aber seit dem Hoch hat die Aktie 62% verloren. Sie sind natürlich auch ganz anders geleveraged als jetzt die Jungfrau Bahn, ne? Also Vail Resorts, die haben richtig Schulden. Die Jungfrau Bahn ist so weitgehend schuldenfrei und es ist auch natürlich bemerkenswert, das alles aus dem Cashflow dann entsprechend zu stemmen, trotzdem noch eine kleine Dividende zahlen zu können und diese Anlagen halt wirklich in Schuss halten zu können. Also ich weiß gar nicht, ob die Schweizer so viel von den Amis lernen müssen oder ob sie nicht einfach ihr Geschäft einfach weiter durchziehen. Und wenn wir darüber sprechen, dass vielleicht Tourismus, der früher in die USA gegangen ist, der jetzt in Europa bleibt, wer davon profitiert, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt die Jungfraubahn sein wird, ob das unbedingt die Schweiz ist oder ob nicht die Mittelmeerländer davon noch stärker profitieren. Und dann wären wir zum Beispiel bei den Airports, entweder in Griechenland, Athens International Airport oder die spanische Airport Holding, AENA. Wobei, jetzt sind wir natürlich, wie meine Oma gesagt hätte, von Höldeken ob Stöcksken, ja, also ganz weit weggekommen.
Aber das ist ja gar nicht so schlecht, weil dieses Beispiel zeigt ja nur eins. Also wir können uns auch damit beschäftigen, dass Menschen eben, also natürlich gibt es den einen oder anderen Reisenden, der von Europa vielleicht nicht mehr in die USA fliegt, aber es gibt sehr, sehr viele Amerikaner im Moment, die sehr, sehr gerne nach Europa kommen. Die kommen in der Tat unter anderem nach Mallorca. Also wer da in den letzten Monaten mal war, der sieht da schon eine spürbare Veränderung. Der sieht auch eine spürbare Veränderung im Service, weil ganz offensichtlich die amerikanischen Trinkgeldgewohnheiten bei den Spaniern sich verständlicherweise einer großen Beliebtheit erfreuen. Ja. Und
man ist doch verständlich, oder?
Man schon die Erwartungshaltung wahrnimmt, sich doch mal etwas stärker an den Amerikanern zu orientieren. Ganz nebenbei scheint es auch nach den Erfahrungen des letzten Wochenendes eine Erfahrung zu sein, die in Berlin weiter um sich greift und doch den einen oder anderen etwas deutlicheren Hinweis mal erforderlich macht, um zu sagen, nach dem Motto, das Lohnniveau in den USA im Gastrobereich ist eben auch ein bisschen anders als hier in Deutschland. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, eine Sache haben die ja schon, nämlich im Vergleich zu uns Europäern eben gar nicht so dieses krasse Wechselkursgefühl, auf das wir ja schon auch nochmal eingehen müssen. Denn wir haben ja jetzt, wenn wir uns von den Aktien, Christian, verabschieden, noch zwei Komponenten, dass wir ja durchaus auch anders in der Schweiz investieren könnten. Aber wenn man in der Schweiz investiert, muss man sich zunächst mal eine Sache klar machen. Es ist zwar dieses Kleinod im Herzen Europas, aber es ist quasi umgeben von Euro-Ländern und überall wird mit dem Euro bezahlt. Aber dieses Kleinod macht es ein bisschen anders mit seiner Währung. Und die hat ja in den letzten 15 Jahren, in den letzten 15 bis 20 Jahren eine durchaus bewegte Geschichte hinter sich. Insbesondere mit dem Haken, den man im Jahr 2015 so erkennen kann. Da können wir gleich was zu sagen. Aber vor allen Dingen eben auch eine signifikante Aufwertung, die für Schweiz-Anleger sehr gut ist, weil sie von der Aufwertung dann profitieren, die für Urlauber in der Schweiz aber in gleicher Weise dann eine Verteuerung des eigenen Urlaubs bedeutet, auf die man ja dann auch mal hinweisen muss. Und last but not least, so für die Unternehmen, Christian, ist es auch nicht so ganz ohne.
Ja, für die Unternehmen ist es halt ein Riesenthema, wenn du eben nicht nur in der Schweiz produzierst und in der Schweiz verkaufst, sondern im Wesentlichen am Export hängst. Und da der Binnenmarkt in der Schweiz eben doch natürlich recht begrenzt ist auf dieses kleine Land, ist das eine immense Herausforderung gewesen. Also insbesondere dann nach 2015, die Schweizer Nationalbank hatte ja infolge der Finanzkrise Finanzkrise und dann auch der Eurokrise versucht, diesen Ansturm auf den sicheren Hafen des Frankens irgendwie ein bisschen zu limitieren, den Kurs einzufrieren bei 1,20. Und dann hat sie irgendwann gesehen, also das schaffen sie nicht, das ist überhaupt nicht zu stemmen. Und dann hatte man diese Intervention zurückgezogen. Und dann ist es ja Richtung Parität damals an einem einzigen Tag gegangen. Und das war natürlich für die Unternehmen ein Schock im Export. Und das hat in der Schweiz für die Exportindustrie, auch ja dann für die Uhrenindustrie, durchaus 2-3 Jahre gedauert, bis man auch sich so effizient aufgestellt hatte, dass man mit diesem Währungsniveau auch im Export wieder konkurrenzfähig war. Und wir reden ja dann auch nicht nur über Luxusgüter, sondern wir reden ja auch über viel Hightech, was aus der Schweiz kommt. Also solche Unternehmen wie eine Straumann, wie eine Sonova, Weltmarktführer in Nischen, die mussten alle ordentlich kämpfen, aber sie haben das großartig geschafft. Und inzwischen muss man ja sagen, naja, die Parität zum Euro, über die man 2015 noch in einer dramatischen Aktion der Schweizer Notenbank dann gestolpert war, ist inzwischen halt gang und gäbe. Seit 2023 hängt die Währungsrelation unter der 1 und wir sehen insgesamt einen intakten Abwärtstrend bei Euro-Schweizer-Franken. Also der Euro wertet tendenziell weiter ab gegen den Schweizer-Franken, weil man eben den sicheren Hafen sucht. Und das führt natürlich dazu, dass dieses kleine Land mit Geld geflutet wird, was es eigentlich volkswirtschaftlich so niemals aufnehmen könnte. Es gibt ja dann auch immer diese Kaufkraftparitäten. Und natürlich gemessen daran ist der Schweizer Franken völlig überbewertet. Allerdings wissen wir auch, dass diese Kaufkraftparität sehr lange sehr deutlich abweichen kann vom Börsenkurs. Und das sehen wir hier, weil eben dieser Bedarf nach Sicherheit, nach einer Währung, die unabhängig ist von diesen beiden großen Währungsblöcken Euro und US-Dollar, gerade jetzt wieder sehr groß ist.
Ja, Kaufkraftvergleich ist immer das eine. Das andere ist aber auch, wie sieht so eine Schweiz eigentlich verglichen beispielsweise mit dem Europa-Musterschüler Deutschland oder auch mit dem größten Schuldner der Welt, der USA, eigentlich aus? Und da ist es eben in der Schweiz so, dass man ungefähr 208 Milliarden Schweizer Franken Schulden hat und das ungefähr so 37% des BIP entspricht. Deutschland liegt da im Moment bei 64%. Und wer bei 64% sagt, da waren doch diese Maastricht-Kriterien mal, die waren doch irgendwie bei 60%, dann kann ich sagen, ja, ist richtig. Aber Deutschland ist damit auf der Europaebene bei den größeren Ländern auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Und die USA, die sind übrigens bei 118% des BIPs. Also die haben im Grunde auch wirklich ganz, ganz andere Sorgen, denen sie sich dann irgendeiner Form auch mal stellen müssen. Aber verglichen damit ist es eben auch so, dass man bei der Schweiz eben eine in ein Land investiert, was für eine hohe Stabilität steht und vor dem Hintergrund eben auch nochmal den ein oder anderen Reizfaktor ausübt.
Ja, und man sollte sich halt auch klar machen, dass die Rendite, die man als Euro-Investor in den letzten Jahren mit Schweizer Aktien gemacht hat, zu großen Teilen eben auch aus dieser Währungsverschiebung gekommen ist, weil im Grunde haben wir seit 2008 eine permanente Abwertung des Euro gegenüber dem Schweizer Franken oder eine Aufwertung des Schweizer Franken gegenüber dem Euro gehabt. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil der Rendite, wenn man das mal seit 2008 so aufspalten für den gesamten Schweizer Aktienmarkt, kann man über den Daumen sagen, ein Drittel kommt aus Kurssteigerung, ein Drittel kommt aus Dividenden und ein Drittel kommt aus der Währung. Ja, und die Währung ist ja auch der Grund, muss man ja auch nochmal sagen, wenn wir zurückgehen, hier zum Anfang, zu unserer Schweizer Dividenden-Dreifaltigkeit, Dickschiff hier, Nestlé, Novartis, Roche. Also das der einzige Grund, warum das gar nicht so schlecht aussieht für Langfristinvestoren, wie das jetzt in unseren Charts sich darstellt, seit 2008 oder auch für die letzten 5 Jahre ist eben der Schweizer Franken. Weil auch in den letzten 5 Jahren hast du durch den Schweizer Franken relativ zum Euro nochmal 12% obendrauf gekriegt. Und das ist natürlich in Relation zu dem, was wir dort an Kursentwicklungen gesehen haben und an Dividendenrenditen, schon ganz ordentlich.
Und nachdem wir jetzt 4 Schweizer Einzelaktien besprochen haben und gleichzeitig auch mal auf die Währung eingegangen sind, ist jetzt natürlich auch an der Zeit zu zeigen, dass es natürlich auch Möglichkeiten gibt, etwas globaler in der Schweiz anzulegen, also mit einer Aktie ein Aktienpaket zu kaufen. Und da denken die meisten von euch wahrscheinlich zunächst mal an den SMI, an den Swiss Market Index, der die 20 größten Unternehmen nach Streubesitzmarktkapitalisierung enthält. Im Moment ungefähr bei einem KGV, bei einem Ist-KGV notiert so von 22,3 und der immerhin 75% der gesamten Schweizer Börsenkapitalisierung abdeckt und ja 88 bei 1500 Punkten eingeführt wurde. So, das ist das eine. Das Blöde an dem SMI ist aber einfach, Christian, den können wir in Deutschland gar nicht kaufen. Also den können wir so richtig nicht kaufen. Und jetzt nicht wegen der Schweiz und der Regularien da, denn das war bei den ETFs ja glücklicherweise etwas anders, sondern das liegt an was anderem.
Ja, es gibt ihn einfach nicht, weil es ist schwierig, ihn in einem UCITS-Fondsmantel darzustellen, weil er eben kein Cap auf den Einzelwerten hat. Und das ist eben in der Schweiz dann doch erforderlich, weil wir haben hier extreme Klumpen, ne? Da kann also der S&P 500 gar nicht mehr mitkommen, sondern wenn man SMI einfach in der ganz normalen Variante nehmen, dann erschlagen eben Nestlé, Roche und Novartis mit so knapp 50% alles, also die Hälfte in 3 Werten. Und alles andere fängt dann so an bei Zürich-Gruppe und Richemont mit 6% und dann geht's runter. Also ein unglaublich klumpiger Index. Ähnlich klumpig sind dann so Alternativen, die dann speziell auf UCITS-Erfordernisse kalkuliert wurden, also gewisse Abarten vom MSCI Switzerland. Auch da kommt man dann irgendwie auf um die 45% in diesen 3 Werten. Darauf gibt's auch ETFs, ja. Und auch die haben natürlich ihre Berechtigung. Denn wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich prinzipiell mal den Fokus auf die großen 3 legen und alles andere nehme ich noch mit und ich will diesen ETF vielleicht auch deswegen, weil ich mir keine Gedanken machen möchte um die Rückerstattung von Quellensteuern. Die gibt es ja im ETF nicht. Dafür hat man halt die Teilfreistellung der Erträge. Dann ist auch ein solcher klumpiger ETF durchaus mit einem validen Investment Case zu unterlegen. Aber wer jetzt ein breiteres Investment in den Schweizer Aktienmarkt haben möchte, kriegt das auch mit einem ETF. Und da sind wir dann bei einem Indexkonzept, das die Swiss Exchange 2007 eingeführt hat, nämlich den sogenannten Swiss Leaders Index. Da sind nochmal 10 Werte aus dem Mid-Cap-Bereich obendrauf auf das Universum des SMI gepackt. Und dazu gibt es dann wirklich einen Cap für die einzelnen Werte. Die größten sind mit jeweils 9% gekappt und ansonsten 4,5%. Das heißt, also selbst diese großen 3 hat man ein bisschen zurechtgestutzt. Auf der anderen Seite natürlich, selbst wenn einer da jetzt zum Höhenflug ansetzt, wird dann regelmäßig etwas davon abgeschnitten, denn die Datsen natürlich, das hast du ja eben mit deinem Größenvergleich schon gesagt, die Datsen da regelmäßig an.
Genau. Aber auf der anderen Seite ist es eben eine Möglichkeit, ein bisschen breiter aufgestellt zu sein und eben auch diese starke Übergewichtung, die man ansonsten eben in dem SMI hätte, wenn man denn investieren könnte, damit ausgleicht. Und deswegen haben wir uns auf dieses Indexkonzept hier eben gestürzt, weil es da in der Tat dann auch 2 Angebote gibt, die ihr kaufen könnt. Eins von iShares, eins von Xtrackers. Wenn man die Konditionen miteinander vergleicht, ist jetzt nicht so schwer, sich für den Xtrackers zu entscheiden, weil die Kosten halb so hoch sind mit 0,25% pro Jahr. Und so, wie wir es hier jetzt zeigen, sieht eben diese Entwicklung in dem ETF seit 2008 aus. Und so sehen wir dann eben den SLI, den Swiss Leaders Index, auch hier in der Darstellung abgetragen in den drei Ausprägungen, die eben schon besprochen waren, nämlich einmal in dem Kursindex, der 50% hier nur in Anführungsstrichen zulegen konnte. Wobei, so sehr in Anführungsstrichen muss man das bei dem Zeitraum von 16, 17 Jahren eigentlich gar nicht setzen. Das ist wirklich ein Nur. Aber in der Total Return Variante in Schweizer Franken ist es dann eben schon mal ganz ordentlich. Da sind es nämlich 150%. Aber dieser Währungseffekt, auf den wir eben schon hingewiesen haben, der kommt eben wirklich volle Pulle zum Tragen und sorgt eben dafür, dass sich ein Schweiz-Investment seit 2008 sehr, sehr positiv entwickelt hat und hier eben bei dieser Anrechnung im Total Return bei 350% im Plus notiert. Und das ist ja dann in der Tat etwas, was sich sehr angenehm anfühlen dürfte.
Ja, das zeigt nochmal das, was ich eben schon ausgeführt habe. Ja, also kursmäßig ist nicht sehr viel gelaufen in der Schweiz und das liegt auch an diesen großen drei, die ja immerhin dann noch 27% vom Index haben. Dazu, der Bankensektor hat ja über den Zeitraum, den wir jetzt hier langfristig betrachtet haben, auch nicht so viel Spaß gemacht. Aber Dividenden haben das Ganze deutlich aufpoliert und dann natürlich die Währungsrelation und das eben nicht nur langfristig, sondern auch kurzfristig, wenn wir mal seit Anfang 2020 schauen, auch hier, naja, also kursmäßig ist der SLI nicht wesentlich über das Vor-Pandemie-Niveau hinausgekommen. Mit Dividenden sieht es schon wieder besser aus, da sind wir immerhin 40% im Plus und dann 60% plus wird es dann durch Euro-US-Dollar. Insofern für denjenigen, der auch sagt, na, ich möchte irgendwie gerne auch mal etwas mehr in der Schweiz investiert haben wegen der Währung, sind die Aktien natürlich durchaus eine Möglichkeit, wobei man immer im Hinterkopf hält, das, was für mich als Euroland-Aktionär erfreulich ist, ich sehe bessere Zahlen im Depotauszug kann für das Unternehmen, was im Index enthalten ist, im operativen Geschäft, wenn es aus der Schweiz auf dem Weltmarkt Produkte anbietet, sehr nachteilig sein, sodass wir bei diesen Währungseffekten auch eine teilweise Neutralisation haben, die man da nicht vergessen sollte.
Und dann gehen wir hier noch ganz kurz rein auf JustETF. Könnt ihr das sehr, sehr gut für euch abrufen, habt dann in der Tat die Konditionenübersicht sofort mit dabei und könnt eben auch schnell in die Zusammensetzung reinschauen und euch das Ganze angucken, wie da im Moment eigentlich die Gewichtungen so aussehen. Und das ist dann eben eine Variante, mit einem Wertpapier in die Schweiz zu investieren. Und die gute Nachricht ist, wenn ihr das in den letzten Monaten verpasst haben solltet, die jetzt in der Tat ja auch schon vorher gegeben, also vielleicht ist es für euch heute auch gar keine so gute Nachricht, weil ihr das aus welchen Gründen auch immer verpasst habt. Aber jetzt, Christian, kann man ja eigentlich wieder voll in der Schweiz zugreifen und sehr, sehr viele Aktien dann eben auch wieder finden und nicht nur finden, sondern auch kaufen.
Ja, also in so einem ersten Schritt sind es über 100 Werte, die da neu ins Investment-Universum jetzt dazukommen. Das ist ein wirklich spannendes Revier für Stockpicker, weil es halt sehr unterschiedliche Investment-Cases gibt, also stärker substanzstarke Aktien oder eben diese eben schon erwähnten Weltmarktführer aus Nischen, die bisweilen auch entsprechend hoch bewertet sind. Eine ganze Reihe von Spezialitäten haben wir dabei. Emmy habe ich eben schon mal erwähnt, gibt auch noch ein paar andere Bergbahnen oder sowas wie eine Stadler Rail, wo übrigens unser künftiger Bundeskanzler Friedrich Merz mal im Verwaltungsrat saß und daher auch noch ein paar Aktien damals bekommen hat, sind noch gar nicht so lange an der Börse. Das sind interessante Geschäftsmodelle, die auch eines zeigen, nämlich, dass die Schweiz eine sehr lebendige Investmentkultur hat. Der Aktienmarkt dort ist ungleich aktiver als in Deutschland. Es gibt natürlich auch viele Spezialwerte mit wenig Handel, auf die man dann eher so ein bisschen, ja, so anekdotisch nice to have schaut. Aber also, ich finde eigentlich 100 Werte zusätzlich, da sollte was dabei sein, weil es eben auch spezielle Geschäftsmodelle sind. Und du hast ja eben schon erwähnt, es gibt eine Feedback-Sendung zu den spezielleren Werten, nachdem wir heute erstmal ja den Mainstream abgefrühstückt haben. Und ich bin ja schon gespannt, was da so dann auf der Wunschliste stehen wird.
Genau, also von daher ab sofort in den Kommentarbereich auf YouTube reinschreiben, also auch für die Podcast-Hörer hier die Bitte, da sich nochmal blicken zu lassen. Dort einen Aktienwunsch, wichtig, einen Daumen nach oben bei 3 Aktienwünschen bringt nicht so viel, wird auch nicht gewertet. Also bitte einen Aktienwunsch in den Kommentar reinmachen und danach geht's um die Daumen, die von eurer Seite aus kommen. Und dann machen wir's, dann erwartet euch in 2 Wochen die Feedback Schweiz Sendung. Marktkapitalisierung, wisst ihr, die sollte dann schon jenseits der 200 Millionen liegen. Aber ich glaube, das ist bei dem Universum dann auch gar kein großes Problem. Da findet man genug. Ich könnte mir auch vorstellen, dass aus den Top 30, die der SLI ja umfasst, noch der eine oder andere Wert auch von eurer Seite aus mit dabei ist. Das war's am Tag der Arbeit für euch vorweggeschoben. Zum Thema Comeback des Jahres. Die Schweiz ist wieder da. Sie ist wieder investierbar für uns aus Deutschland. Und jetzt legt mal los, sowohl mit den Kommentaren als auch mit euren Käufen. Wir sind gespannt, was das sein wird und wünschen euch bis dahin, bis zum nächsten Mal, dass ihr vor allen Dingen gesund bleibt, bei den Investitionen jetzt ein bisschen aufstockt. Und dann sehen wir uns spätestens in 2 Wochen, vielleicht aber auch schon in einer Woche wieder. Macht's gut. Vielen Dank, Christian. Bis bald.